Der Igel-Podcast. Ein Podcast rund um individuelle Gesundheitsleistungen. Gespräche über Gesundheit und Geld.
Herzlich willkommen zum Igel Podcast. Ich bin Andreas Lange und ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe des Igel Podcasts. Der Igel Monitor bewertet ja Selbstzahlerleistungen, individuelle Gesundheitsleistungen. Er bietet Informationen zu über 60 solcher Igel mittlerweile und 55 hat das wissenschaftliche Team des Igel Monitors bewertet. Ehrlich gesagt mit recht ernüchterner Bilanz. Etwa 50 sind entweder unklar oder tendenziell negativ. Und hinter jeder einzelnen Bewertung, da steht eigentlich immer wieder dieselbe Herangehensweise, dieselbe wissenschaftliche Methode. Und wie viel wissenschaftliche Arbeit eigentlich nötig ist, bis dann ganz zum Schluss so eine Bewertung ermittelt wird, das möchten wir heute mal so Schritt für Schritt durchgehen. Einfach um das mal bekannt zu machen, einfach um da offen und transparent drüber zu sprechen. Denn es passiert immer wieder, dass wir gefragt werden, warum so viele Bewertungen unklar eben oder tendenziell negativ sind oder ob wir nicht bei aller Wissenschaft da oft die Patientin, den Patienten da aus dem Blick verlieren. Dazu heute bei uns im Igel-Podcast-Studio Dr. Michaela Eickermann, Leiterin des Bereichs evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund und Leiterin des Igel-Monitors. Hallo Frau Eickermann.
Hallo Herr Lange.
Frau Eickermann, vielleicht beginnen wir mal mit diesen Fragen, die da immer so kommen. Sind alle Igel schlecht, wenn alle Bewertungen eben unklar oder tendenziell negativ sind?
Na, man muss immer gucken, warum wir denn zu diesen Ergebnissen gekommen sind. Und wir hatten das, glaube ich, in einer der früheren Folgen schon mal thematisiert. Es gibt eben Igel, wo wir Studien finden und wo wir da Aussagen finden zum Nutzen und Schaden. Und manchmal überwiegt dann eben der Schaden, sodass man dann zu einem negativen Urteil kommt. Es gibt aber auch ganz viele Igel, wo wir in so einem wissenschaftlichen Prozess eben gar keine Daten finden, gar keine Studien finden, die jemals zu dieser Fragestellung durchgeführt sind und aus denen man da Nutzen und Schaden ableiten kann. Und darum kommt es häufig auch zu dem Ergebnis unklar, beziehungsweise man hat dann nur eben Schäden, die man aus anderen Kontexten kennt. Und je nachdem, wie hoch wir das dann gewichten oder für wie relevant wir das einschätzen, kann man auch dann mal zu einem tendenziell negativ kommen.
Und um vielleicht auch auf die zweite Frage direkt einzugehen, diese Frage, dass wir bei aller Wissenschaft da oft Patienten und Patientinnen aus dem Blick verlieren?
Das weiß ich nicht. Also es ist schon so, dass wir keine PatientInnen einbinden in quasi unsere Evidenzberichte, die wir stellen. Wir schreiben halt, also wir recherchieren nach Evidenz, da können wir ja gleich nochmal ein bisschen genauer drauf eingehen und fassen die zusammen. Und natürlich gibt es auch Projekte, in denen dann PatientInnen eingebunden werden in solchen Prozess. Und in der letzten Folge hatten wir ja zum Beispiel eben auch dieses Thema, wie können PatientInnen in Forschung und in solche Evidenzberichte eingebunden werden. Das machen wir nicht. Es ist aber schon so, dass unser Blick immer ist, wir schauen immer auf patientenrelevante Endpunkte oder patientinnenrelevante Endpunkte. Das heißt, uns interessieren nicht Veränderungen an Laborwerten, uns interessiert eben das, was wirklich spürbar ist an gesundheitsrelevanten Effekt einer Maßnahme. Insofern, das ist schon immer mit dem Blick auf Patient, Patientin gerichtet, aber eben nicht unter Beteiligung von PatientInnen.
Also um hier noch mehr Transparenz zu schaffen, sind wir angetreten hier mit dieser Episode des Igel Podcasts. Jede Bewertung wird nach den wissenschaftlichen Vorgaben der evidenzbasierten Medizin erstellt. Auch darüber haben wir hier im Igel Podcast schon gesprochen. Deshalb möchten wir anfangen mit ein bisschen Hintergrund zu diesem Begriff evidenzbasierte Gesundheitsinformation.
Igel Podcast. Checkbox.
Evidenzbasierte Gesundheitsinformationen unterstützen Bürger und Patienten dabei, in Gesundheitsfragen Entscheidungen zu treffen, die im Einklang mit ihren persönlichen Vorstellungen, Zielen und Erwartungen sind. Neben der Wissensvermittlung besteht ein Hauptziel darin, realistische Erwartungen über den Nutzen und Schaden von gesundheitsbezogenen Interventionen zu vermitteln. Dies setzt voraus, dass die Inhalte relevant, möglichst vollständig und wissenschaftlich fundiert sind. Ferner sollten die Inhalte gut dargestellt und vermittelt werden. Methodische Grundlage hierfür liefern Methoden der klinischen Epidemiologie, Risikokommunikationsforschung und der Bürger- und Patienteneinbindung. Die Anforderungen an evidenzbasierte Gesundheitsinformationen sollten ganz besonders auch bei Informationen zu präventiven Maßnahmen erfüllt werden. Denn diese richten sich an Menschen, die frei von Beschwerden sind und diese oftmals gar nicht von selbst nachfragen würden.
Eagle Podcast.
Der Weg zur Eagle-Bewertung, unser Thema heute im Eagle-Podcast. Und wir sprechen über die Wissenschaft hinterm Eagle-Monitor mit Dr. Michaela Eickermann, Leiterin des Bereichs evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund und Leiterin des Eagle-Monitors. Frau Eickermann, ihr habt gesagt, Schritt für Schritt gehen wir es durch, deshalb wirklich auch ganz vorne anfangen. Die Themenauswahl. Es gibt ja sehr, sehr, sehr viele Eagle. Wie viele genau, weiß niemand. Nach welchen Kriterien werden manche Eagle dann ausgewählt, um sie zu bewerten und manche eben nicht?
Ja, und jetzt fällt mir schon gleich ein, was ich eben vergessen habe bei der PatientInnen-Einbindung, denn das tun wir an dieser Stelle tatsächlich bei der Themenfinden und Generierung. Es gibt für uns immer so ein paar Dinge oder so, wie wir an Themen kommen. Also zum einen haben wir über die Jahre ja wirklich regelhaft und sehr viele NutzerInnen-Zuschriften und da werden uns häufig Fragen gestellt zu bestimmten Selbstzahlerleistungen, die angeboten wurden. Es werden auch mal Eagle vorgeschlagen, ob wir die nicht mal bewerten können. Das werten wir regelmäßig aus und haben dann auch immer so ein Ranking, wenn Dinge besonders häufig angefragt werden, dann ist das, hat das eine gute Chance, dass wir das dann auch bewerten. Ein anderer Punkt ist, dass wir ja seit einigen Jahren regelhaft den Eagle-Report durchführen, also diese bevölkerungsrepräsentative Befragung an Versicherten, bei denen wir dann tatsächlich fragen, welche Eagle werden denn besonders oder welche Eagle ist ihnen angeboten worden und daraus erstellen wir dann so Top-Listen, was sind die häufigsten Eagle und unser Anspruch ist schon, dass das, was besonders häufig angeboten wird, was besonders viele Menschen betrifft, auch von uns bewertet wird. Also das ist so eine zweites Standbein sozusagen für unsere Themenauswahl und dann ist es schon so, dass uns auch von außen auch mal von ÄrztInnen Themen vorgeschlagen werden, ob das was ist, was man sich mal angucken sollte und könnte. Aber es ist auch so, dass wir natürlich auch mit offenen Augen irgendwie verfolgen, was sind Dinge, die gerade aktuell diskutiert werden, was ist, also dass man da einfach auch mal schaut, was geht gerade durch die Medien, was geht gerade durch die Presse, ist da was bei, was die Menschen interessiert und was für uns spannend wird. Also im Grunde da so die drei Säulen, das, was uns quasi aktiv irgendwie gefragt wird, das, was wir mit unserer Erhebung sozusagen als besonders häufig feststellen und eben das, was wir drumherum noch so wahrnehmen, was sind gerade aktuelle Trends. Und wenn man das dann eben hat, dann muss man halt eben schauen, dann hat man oft auch mehr Themen, als man bearbeiten kann, dann müssen wir so ein bisschen priorisieren und dann schauen wir halt auch, welche Themen sind denn machbar. Manchmal, also in ganz, ganz seltenen Fällen fallen auch schon mal Themen raus, wo man sagt, da ist wirklich sauber aufzuarbeiten, das ist einfach wahnsinnig umfangreich, das können wir gar nicht leisten. Es ist aber auch so, wenn wir wissen, dass Dinge zum Beispiel gerade im gemeinsamen Bundesausschuss beraten werden, dass wir dann sagen, das macht jetzt keinen Sinn, da jetzt nochmal eine Eagle-Bewertung zu machen, weil bis wir fertig sind, ist da möglicherweise die Beratung abgeschlossen, dann macht es Sinn, darauf zu warten. Manchmal haben wir nach einer Vorabrecherche Kenntnis, dass da eine Studie läuft, die aber ganz relevant wäre, dann in die Bewertung einzubeziehen und der Zeitraum, solange die Studie noch läuft, ist jetzt nicht mehr so lang. Insofern, so kommt man dann so von einer etwas größeren Anzahl an möglichen Themen zu einer etwas überschaubareren Anzahl und die bewerten wir dann eben auch.
Und jetzt gesetzt den Fall, es gibt eben die Entscheidung für eine Eagle, sondern die wollen wir jetzt bewerten. Dann suchen Sie, das wissenschaftliche Team des Eagle-Monitors sucht nach Studien. Welche Vorbereitungen, welche Vorarbeiten sind dann nötig, bis es dann wirklich an diese eigentliche Recherche und an die eigentliche Bewertung geht?
Also manchmal muss man das Problem erstmal so ein bisschen greifbarer machen. Also gerade wenn wir Zuschriften bekommen oder so, ist nicht immer klar, was versteckt sich da genau hinter. Da müssen wir manchmal ein bisschen recherchieren, um welche Eagle könnte es sich handeln, in welchem Zusammenhang wird das angeboten, bei welchen Menschen wird das angeboten. Denn es ist immer wichtig, bevor man eben nach Studien recherchiert, dass man erstmal eine beantwortbare Frage formuliert. Das ist immer ganz wichtig in der Methodik der EBM, in der evidenzbasierten Medizin, dass man halt erstmal startet von einer beantwortbaren Frage. Und es gibt so bestimmte Punkte, die diese Frage enthalten muss. Es muss festgelegt sein, was ist eigentlich die Population oder die Zielgruppe, auf die diese Maßnahme jetzt angewendet werden soll.
Wie viele Menschen betroffen sind von dieser?
Ja, gar nicht so sehr wie viele, sondern welche Menschen sind betroffen. Ne? Um was für eine Erkrankung geht das? Möglicherweise eingeschränkt auf irgendwelche Stadien, auf irgendwelche Altersgruppen. Also was ist das eigentlich? Was sind das für Menschen, die betroffen sind? Also zum Beispiel, nehmen wir mal ein Beispiel. Wir haben ja einiges an Früherkennungsmaßnahmen. Und da schreiben wir dann halt immer explizit rein. Das, was uns interessiert, sind Menschen, die keine Symptome haben. Also es muss eine anlasslose Untersuchung sein. Das ist aber ganz wichtig, um eben dann später die Studien auswählen zu können. Denn uns interessieren dann später auch nur noch Screening-Studien, also Studien, die durchgeführt wurden an gesunden Menschen, die keine Symptome haben. Darum also, das ist immer ganz wichtig, diese Population, diese Menschen, die betroffen sind, zu beschreiben. Um was für eine Erkrankung geht es? Dürfen die Symptome haben? Dürfen die keine Symptome haben? Möchte man auch irgendetwas ausschließen? All diese Dinge legt man da fest. Dann schaut man sich an, was ist eigentlich die Intervention, so nennen wir das, die man betrachtet, also die medizinische Maßnahme,
die betrachtet werden soll. Jetzt haben Sie aber um die Frage rumgeschummelt. Also es gibt eine Population, es gibt eine Igel, es gibt eine Population. Steht die Frage dann nicht an erster Stelle, was man eigentlich genau untersuchen soll?
Ja. Aber
was ist denn die Frage jetzt beispielsweise bei so einer Früherkennung?
Für uns ist das ist jetzt so ein bisschen der Unterschied. Für uns EBMler ist das total wichtig. Wir nennen das Pico-Frage. Und in so einer Pico-Frage legt man halt fest, was ist die Population, die Menschen, die Intervention, die Maßnahme, die Kontrolle, gegen die wir irgendetwas prüfen wollen. Und was sind eigentlich, O steht für Outcome, englisches Wort für Endpunkte, was ist eigentlich das Ergebnis, was uns interessiert? Was ist das gesundheitsrelevante Ergebnis? Und daraus bastelt man die Frage.
Also die Frage ist unterteilt in diese verschiedenen Sachen.
Genau. Und das muss man alles festlegen, bevor man überhaupt anfangen kann zu recherchieren. Zum einen, weil man die Recherchestrategie, also die Suchbegriffe, die man nutzt, anhand von diesen Dingen, die man eben festlegt, aufbaut. Aber eben auch, um quasi vorher festzulegen, was sind die Studien, die wir einschließen und die wir nicht einschließen. Also daraus baut man dann Ein- und Ausschlusskriterien für Studien. Und dann, wenn man dann in so einer Datenbank recherchiert hat, hat man eine bestimmte Anzahl von Treffer und die muss man alle dahingehend durchgucken, passt das oder passt das nicht? Sind das die Menschen, die wir uns angucken, passen die zu unserer Frage? Ist das die Erkrankung, die wir uns angucken? Ist das überhaupt die medizinische Maßnahme, die wir uns angucken? Völlig egal, ob das jetzt Diagnose, Therapie, Screening, was auch immer ist. Und nicht zuletzt, sind in dieser Studie eigentlich patientenrelevante Endpunkte betrachtet? Also Gesundheitsergebnisse, die einen spürbaren Effekt haben, einen spürbaren Nutzen haben für PatientInnen.
Also patientenrelevante Endpunkte, nur noch mal einen Halbsatz zur Erklärung. Das ist das, was sozusagen durch diese medizinische Intervention erreicht werden soll. Also dass beispielsweise Symptome gelindert werden sollen oder das Leben verlängert werden soll oder dass Lebensqualität verbessert werden soll.
Genau. Also alles das, was man dann auch tatsächlich, wo man das Gefühl hat, das ist merklich spürbar. Es gibt noch eben andere Endpunkte, die häufig verwendet werden. Das nennt sich sogenannte Surrogat-Endpunkte, also etwas, was so scheinbar ein relevanter Endpunkt ist. Das sind halt häufig Laborwerte, Röntgenuntersuchungsergebnisse, alle solche Dinge. Und in den wenigsten, also sind auch andere Dinge, also kann man einen langen Beitrag zu machen, was sind eigentlich patientenrelevante Endpunkte, aber das, was man sich, glaube ich, grob merken kann, ist das, was tatsächlich als relevant für die Gesundheit betrachtet wird, was wirklich spürbar ist und Sie haben es ja eben genannt, das sind halt eben insbesondere eben solche Dinge wie Symptomlinderung, Verbesserung der Gesundheitsqualität, auch unerwünschte Ereignisse und je nachdem, was man sich anschaut, natürlich auch mal Auswirkungen auf das Überleben.
Gut, dann haben wir jetzt ein Thema gefunden. Mhm. Wir haben die Frage formuliert, die ja eigentlich eine viergeteilte Frage ist. Pico habe ich gelernt. Aber jetzt setzen sich einen Rechner und gucken weltweit, ob dazu schon irgendetwas geforscht worden ist. Oder kommt noch ein Schritt?
Nee, eigentlich kommt da nicht. Was wir noch gucken, wir gucken dann halt natürlich auch, das muss halt, wir bewegen uns ja jetzt hier in der vertragsärztlichen Versorgung, in der sogenannten, also wir sind ja im ambulanten Bereich. Das heißt, was wir auch noch festlegen in unserer Frage ist, wir legen halt fest, also das, was wir haben, muss irgendwie schon zum ambulanten Bereich passen. Das ist manchmal ziemlich klar, dass das so ist. Manchmal gibt es aber auch mal Interventionen, die werden im Krankenhaus anders durchgeführt als im ambulanten Bereich. Das muss man sich immer noch gucken. Also so ein bisschen das Setting betrachten, das gehört noch mit zur Fragestellung. Nee, und dann ist es tatsächlich so, dass man sich sozusagen an die Recherche setzt, dass man aus diesen Eckpunkten, die man in der Fragestellung hat, eine Recherchestrategie entwickelt und dann in verschiedenen Datenbanken sucht. Es gibt eine Reihe etablierter medizinischer Datenbanken, in denen man schauen kann. Die haben zum Teil unterschiedliche Schwerpunkte, aber also das ist im Grunde klar vorgegeben, in welchen Datenbanken man suchen muss. Also da ist man jetzt nicht völlig frei und kann jetzt sich irgendwas aussuchen. Also es ist eigentlich schon klar, es gibt etablierte Datenbanken, in denen man dann recherchiert. Und das.
Also ist es so, dass wirklich sämtliche Studien und Studienergebnisse, wenn sie dann veröffentlicht sind, in Datenbanken systematisch gesammelt werden und man da richtig abfragen kann?
Also sämtlich ist ja immer schwierig, weil, ja. Genau. Nee, also es ist schon so, ja, also die Datenbanken sind sehr, sehr umfassend. Also eine der umfassendsten medizinischen Datenbanken ist die Datenbank Medline. Die ist vielen auch bekannt, deshalb nenne ich da jetzt einfach mal den Begriff. Da sind sehr, sehr viele Journals drin gelistet, sehr, sehr viele medizinische Fachzeitschriften und deren Artikel. Aber natürlich nicht unbedingt alle. Natürlich gibt es einzelne Journals, die in diesen Datenbanken nicht gelistet sind. Das ist Transparenz. Wenn man wollte, könnte man das durchaus nachschauen. Aber man muss einfach sagen, damit erwischt man schon die allermeisten Publikationen, die allermeisten Studienveröffentlichungen, die man so haben kann. Es ist manchmal so, dass man für bestimmte Projekte auch in mehreren Datenbanken schaut. Auch wir machen das, dass wir auch quasi zusätzlich noch in anderen Datenbanken schauen, um sozusagen auch noch so ein Auffangnetz zu haben. Also wenn etwas in der einen Datenbank nicht gelistet ist, ist es möglicherweise in einer anderen Datenbank drin. Das lohnt sich bei manchen Themen mehr, bei manchen Themen weniger. Also man muss einfach sagen, für unsere Themen finden wir das Allermeiste, was wir tatsächlich für unsere Auswertung benötigen, schon in den großen medizinischen Datenbanken.
Und was Sie dann finden, also so liest man das ja im Eagle-Monitor, das sind entweder Einzelstudien und manchmal eben auch diese Übersichtsarbeiten. Wie funktionieren die?
Genau, also das eine sind ja Einzelstudien, einfach man führt zu einer bestimmten Frage eine Studie durch, erhebt Daten an PatientInnen und schreibt dann sozusagen die Ergebnisse nieder. Und systematische Übersichtsarbeiten machen im Grunde das, was wir im Eagle Monitor auch machen. Die formulieren auch eine Frage und suchen nach solchen Einzelstudien. Und dann werden diese Studien bewertet hinsichtlich ihrer methodischen Qualität, hinsichtlich der Aussagekraft der Ergebnisse. Und dann werden die Ergebnisse zusammengefasst und sozusagen die Ergebnisse zu einer Fragestellung über alle Studien, die diese Fragestellung thematisiert haben, hinweg. Das heißt, es gibt dann zum Teil auch rechnerische Zusammenfassungen der Ergebnisse, also sogenannte Meta-Analysen, wo dann die Ergebnisse von jeder Einzelstudie aufgetragen werden zu einem bestimmten Endpunkt und am Ende dann tatsächlich so das Gesamtergebnis der Studie geschätzt wird. Also das ist
Das heißt, wenn ich eine bestimmte Frage habe und eine solche Übersichtsarbeit finde in einer Datenbank, dann sind das möglicherweise 4, 5 Einzelstudien, die vorher schon jemand verglichen hat miteinander.
Genau. Also das ist dann halt tatsächlich schon eine Frage formuliert und genau die Evidenz, die hochwertige Evidenz, die es zu einer Fragestellung gibt, schon zusammengefasst. Und da die Einschlusskriterien in diesen systematischen Übersichtsarbeiten in der Regel so sind wie auch unsere Einschlusskriterien, also man möchte halt eine bestimmte Art von Studie haben, möchten gerne vergleichende Studien haben, gerne vergleichende Studien, in denen die Gruppen zufällig zugeteilt wurden, also randomisierte, kontrollierte Studien. Und das ist nicht nur bei uns so, das ist auch in vielen systematischen Übersichtsarbeiten so. Darum ist es für uns natürlich eine große Hilfe, wenn wir auf solche Übersichtsarbeiten zurückgreifen können. Wenn wir also nutzen können, dass andere diese Frage schon mal beantwortet haben und die Einzelstudien zu dieser Frage zusammengetragen und ein Gesamt Effekt oder eine Gesamtaussage getroffen haben über alle Studien hinweg für die einzelnen Endpunkte. Dann muss man manchmal noch, wenn die Übersichtsarbeit jetzt nicht von vorgestern ist, sondern vielleicht auch schon 2 Jahre alt ist, nochmal nachrecherchieren, ist seitdem was passiert, gibt es neue Veröffentlichungen, da muss man schauen, wie man das integriert. Aber wenn man eine solche Übersichtsarbeit findet, ist es klar, dass das erspart eine ganze Menge Arbeit, wenn diese Arbeit wirklich gut gemacht ist und transparent gemacht ist und man das ohne Bauchschmerzen nutzen kann.
Dennoch ist es ja wahrscheinlich so, dass wenn Sie dann eben was finden, egal ob jetzt Einzelstudie oder eben Übersichtsarbeit, es muss dann nochmal drauf geguckt werden, ob es wirklich so richtig passt oder so. Also es wird auch viel rausgeschmissen dann wahrscheinlich wieder. Oder?
Genau. Man nimmt sich dann eben sein Pico, was ich eben gesagt hatte, also ne, aus unserer Fragestellung und schaut dann halt, passt das jetzt wirklich? Also bei der Übersichtsarbeit muss man dann halt auch gucken, wenn es nicht ganz passt, kann ich denn vielleicht Teile davon nutzen, kann ich vielleicht die Recherche nutzen, muss aber vielleicht nochmal an einer bestimmten Stelle nachrecherchieren oder bestimmte Studien dann doch nicht berücksichtigen, weil das jetzt hier in meinen Eagle-Kontext nicht so passt. All das muss man machen, man muss die Qualität bewerten, also gerade wenn man die Ergebnisse nutzen möchte, dann muss man natürlich sicher sein, dass die Qualität auch gut ist und dafür gibt es Bewertungsinstrumente, mit denen man Qualität bewerten kann.
Sie haben gerade schon Stichworte genannt, ist sie verblindet, die Studie, gibt es eine Kontrollgruppe, die können Sie ruhig nochmal nennen, also woran erkennt man eine gute Studie?
Genau, also da muss man jetzt unterscheiden. Es gibt sowohl Bewertungsinstrumente zur Bewertung von Studien und es gibt Bewertungsinstrumente zur Bewertung von systematischen Übersichtsarbeiten auch. Auch da gibt es Vorgaben. Ist dieser ganze Weg, die Evidenz zusammenzustellen, denn so gemacht, wie das eigentlich vorgegeben ist? Ist das transparent gemacht? Ist das irgendwie umfassend gemacht? Sind da auch mehrere Menschen beteiligt, um das jetzt mal ganz grob zu sagen? Und auch für die Studien gibt es tatsächlich bestimmte Dinge, die wir uns anschauen. Wir schauen uns an, ist das eine Studie, wo die Gruppen, also die überhaupt eine Kontrollgruppe hat, wo die Gruppen zufällig zugeteilt wurden? Hat das auch funktioniert, dass diese zufällige Zuteilung geheim gehalten ist, also dass keiner Kenntnis davon hat, in welche Gruppe man jetzt da randomisiert würde, also zufällig zugeteilt wurde? Wer weiß eigentlich, welche Maßnahme durchgeführt wurde? Also ist die Studie verblindet, so nennen wir das? Wissen die PatientInnen, was durchgeführt wurde? Wissen die BehandlerInnen, was durchgeführt wurde? Wissen diejenigen, die Ergebnisse oder erheben, was durchgeführt wurde? Idealerweise niemand von denen, aber das ist bei vielen Maßnahmen nicht immer so umsetzbar. Dann muss man sich anschauen, wie wird eigentlich damit umgegangen, wenn in der Studie zum Beispiel Menschen nicht alle Daten vollständig angeben oder frühzeitig aus der Studie ausscheiden? Wie wird damit umgegangen? Gibt es da nochmal zusätzliche Analysen? Also noch eine ganze Reihe von verschiedenen, sehr kleinteiligen methodischen Dingen, die man sich anschaut, die dann aber dann zu so einem Gesamtergebnis führen. Wie hoch schätzen wir das sogenannte Verzerrungspotenzial ein? Was im Grunde heißt, für wie glaubwürdig halten wir eigentlich diese Ergebnisse?
Ich frage mich immer, ob sich das überhaupt durchhalten lässt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein Medikament habe und ich gebe einmal das Medikament und einmal ein Placebo, ein Scheinmedikament, dann ist es wahrscheinlich sehr leicht, so eine zufällige Gruppenzusammenstellung machen, wer ist in welcher Gruppe. Aber wenn es jetzt irgendwie so um Apparatemedizin geht oder wenn sogar Eingriffe dann untersucht werden, da kann man ja keinen Scheineingriff machen, das geht doch nicht.
Ja, zum Teil schon, aber zum Teil hat das auch wieder ein bisschen Probleme. Also natürlich bei Akupunktur ist sehr verbreitet, dass man so Scheinakupunkturen macht. Das hat aber auch, das sage ich schon mal direkt, auch gewisse Nachteile, weil man sieht auch bei den Menschen, die diese Scheinakupunktur bekommen, zum Teil Effekte und man ist da nicht ganz sicher, ob nicht dieses Nadelstechen, egal ob am richtigen Punkt oder nicht am richtigen Punkt, etwas ausmacht. Ein anderes Beispiel ist, wir haben jetzt ja gerade bewertet die hyperbare Sauerstofftherapie bei Menschen mit Post-Covid und da wurden auch so Scheininterventionen durchgeführt. Das heißt, die Menschen wurden auch in so eine Druckkammer gesetzt, aber hatten dann einfach einen viel geringeren Druck und hatten halt auch nicht diesen hundertprozentigen Sauerstoff, sondern normale Raumluft zum Atmen. Und trotzdem hat man da aber bestimmte Nebenwirkungen in dieser Gruppe gesehen. Das heißt, es kann schon auch von Nachteil sein, wenn man solche Scheinuntersuchungen durchführt. Aber grundsätzlich ist das in vielen vielen Bereichen möglich. Was schwieriger möglich ist, das, was es sicher vor 20, 25 Jahren noch mehr gab, Scheinoperationen, ganz bekannt ist ja diese Kniearthroskopie-Operation, wo ja Scheinoperationen durchgeführt wurden mit Hautschnitten. Also also es ist nicht völlig unmöglich. Das ist aber ja auch was so eine Ethikkommission dann betrachtet. Aber es muss auch nicht immer nur sozusagen das Placebo oder der Schein sein. Es ist ja manchmal auch durchaus relevant zu sehen, was gibt es im Moment eigentlich an Versorgung und wie schneidet diese Maßnahme im Vergleich zu der bestehenden Versorgung ab. Und da haben wir jetzt tatsächlich im Eagle-Monitor auch einen großen Vorteil, weil wir gucken ja schon immer mit dem Blick, gibt es für diese Indikation oder für dieses Problem eigentlich eine Kassenleistung? Was wird als Kassenleistung durchgeführt?
Und
eigentlich ist es ja für die Menschen interessant zu sehen, was kann denn die Eagle mehr oder weniger als das, was ich von meiner Krankenkasse bezahlt bekomme? Insofern ist unsere Vergleichsintervention immer sehr stark daran angelegt, was ist eigentlich der aktuelle Standard der Versorgung? Und es muss eben nicht immer es geht nicht immer nur darum, wirkt diese Maßnahme überhaupt, was man ja bei so einem Placebo-Vergleich eigentlich herausfinden
möchte. Da geht es halt eher so um die Sache, gibt es da einen zusätzlichen Nutzen oder gibt es zusätzliche Risiken möglich?
Genau.
Aber wir haben ein Thema, wir haben eine Frage, wir haben eine Recherche jetzt durchgeführt, wir haben möglicherweise Einzelstudien gefunden und sogenannte Übersichtsarbeiten. Wir haben da schon nach den Kriterien, die Sie geschildert haben, die Spreu vom Weizen getrennt. Welche Daten aus den Studien sind jetzt wichtig oder wie ist dieser Schritt, wenn man dann wirklich sagt, okay, wir haben jetzt drei gute Übersichtsarbeiten gefunden, was sind dann die Schritte, die dann letztendlich zu einer Bewertung führen?
Genau, wenn wir mehrere Übersichtsarbeiten haben, dann suchen wir uns dazu ein sogenanntes Light Review raus, also dann entscheiden wir, was passt am besten zu unserer Fragestellung, was hat die höchste methodische Qualität, was ist am aktuellsten. Das ist immer, da gibt es so verschiedene quasi Kriterien, die man eben prüft, und das ist nicht immer ganz einfach, weil manchmal hat man eine Arbeit, die ist methodisch besonders gut, ist aber vielleicht auch die älteste, das muss man so ein bisschen abwägen, was kann man am besten nutzen. Also das machen wir aber transparent, da schildern wir dann auch die drei Arbeiten, um bei dem Beispiel zu bleiben, haben wir gefunden und wir haben uns die jetzt rausgepickt als Light Review, weil, und dann begründen wir, warum wir das gemacht haben, und dann muss man eben schauen, muss man da ergänzend auch noch andere Studien einbeziehen. Und dann schauen wir einfach, wir haben ja vorher festgelegt, was sind eigentlich die Endpunkte, die uns interessieren, was schätzen wir als Patienten relevant ein, oder manchmal hat man ja auch Informationen darüber, was für eine bestimmte Erkrankung als patientenrelevante Endpunkte gilt. Und dann schauen wir, ist das in den Studien untersucht worden, haben die systematischen Übersichtsarbeiten dazu Aussagen dargestellt, und diese Daten werden dann einfach ja in so standardisierte Tabellen übertragen. Und dann versuchen auch wir irgendwie, wenn wir von mehreren Studien sprechen oder von sogar einer systematischen Übersichtsarbeit und weiteren Studien, das irgendwie zusammenzuführen, dass man im Grunde für jeden Endpunkt so eine Gesamteinschätzung hat. Also dass man dann halt weiß, also in Bezug auf die Symptomverbesserung zeigen die Studien über alle Studien hinweg, dass sich die Symptome verbessern, und zwar eher eine leichte Verbesserung, keine große Verbesserung oder vielleicht sogar eine große Verbesserung. Also man kann eben einschätzen, was kann durch diese Maßnahme erreicht werden und wie groß ist, und häufig kann man auch einschätzen, wie groß ist denn eigentlich der Effekt, der da erreicht wurde. Also ist das eher eine starke Verbesserung, eine schwache Verbesserung? Was kann man da erwarten?
Das heißt aber, ich weiß gar nicht, was habe ich jetzt eben gesagt, 50 Igel, die bewertet worden sind, von 55 sind entweder unklar oder tendenziell negativ, dass da diese Frage nach den patientenrelevanten Endpunkten eben mit Nein oder dass sich das verbessert hat, mit Nein beantwortet werden musste.
Oder dass wir gar keine Studien gefunden haben. Also das ist noch ganz wichtig, weil bei vielen individuellen Gesundheitsleistungen sind wir wirklich auch überrascht, dass wir auch nach so vielen Jahren keine Studien haben, in denen einfach überprüft wurde, ob diese Maßnahme etwas nutzt oder nichts. Und tatsächlich aus Studien oder aus Studien, die wir eigentlich bräuchten, um das etwas abzuleiten, nichts haben.
Am Schluss steht immer die Frage nach dem Nutzen und oder nach dem erwartbaren Nutzen und nach dem möglichen Schaden oder dem Risiko, die mit dieser medizinischen Intervention einhergeht. Das lässt sich aber aus den, oder das kann man abgleichen, diese patientenrelevanten Endpunkte, die Sie im Vorfeld definiert haben, mit den Ergebnissen dieser Studien. Also das kann man dann einfach ein Häkchen dran machen, oder wie funktioniert das?
Idealerweise, also man kann sich das ja vorstellen wie so eine Waage, und dann hat man auf der einen Seite die Waagschale mit den positiven Gesundheitseffekten, die wir uns angucken, und auf der anderen Seite hat man die Waagschale mit den negativen Gesundheitseffekten, die wir uns angucken. Und das muss man dann eben schauen, wozu haben wir Angaben? Man muss sagen, dass es häufig so ist, dass man zum Schaden etwas weniger Angaben hat, was schlichtweg daran liegt, dass es natürlich in der Regel seltenere Ereignisse sind und man möglicherweise halt in einer Einzelstudie gar nicht so viele von diesen Ereignissen sieht. Das ist auch wieder ganz hilfreich, wenn man dann systematische Übersichtsarbeiten hat, dass man da auch nochmal Daten aus mehreren Studien zusammenträgt. Aber das wägt man dann tatsächlich dagegen ab. Was wissen wir aus den Studien zu den tatsächlich in den Studien gezeigten positiven Gesundheitseffekten? Was wissen wir zu den tatsächlich in den Studien gezeigten negativen Gesundheitseffekten, also zum Beispiel unerwünschten Ereignissen? Was weiß ich, dass Menschen Nebenwirkungen bekommen? Also um jetzt nochmal bei dem Beispiel, was ich eben hatte, der hyperbaren Sauerstofftherapie zu bleiben, da gibt es dann tatsächlich Menschen, die Kopfschmerzen bekommen, die Ohrenschmerzen bekommen, die tatsächlich auch Gewebeschäden durch den Druck bekommen können. Das alles muss man dann halt eben abwägen. Und manchmal hat man auch noch Informationen über die Studien hinaus. Also wir hatten jetzt bei der hyperbaren Sauerstofftherapie zwar keine Studien gefunden, aber es gibt aus anderen Indikationen gibt es Daten, was man dazu weiß, was es für Nebenwirkungen macht. Und dann muss man eben abwägen, sind wir ganz sicher, dass das auch auf unsere Fragestellung übertragbar ist? Sind wir ganz sicher, dass diese Daten denn tatsächlich da anwendbar sind, dass die auch ausreichend sicher sind? Und dann kann man halt sagen, okay, wir packen das auf unsere Waagschalseite, negative Effekte, oder wie wir es in dem Fall gemacht haben, wir sagen, nee, wir sind nicht 100% sicher, dass das so auch irgendwie alles übertragbar ist, und da packen wir es nicht hin.
Es ist ja doch sehr interessant. Also Sie sagen, Sie gehen sehr, sehr, sehr streng wissenschaftlich vor. Aber wenn wir das so Schritt für Schritt durchgehen, sind doch so ganz viele Stellen, wo man dann auch so ein Fingerspitzengefühl oder eine Einschätzung braucht, genau, um jetzt zu sagen, nehme ich jetzt diese Nebenwirkungen, die es vielleicht, wenn man diese therapeutische Maßnahme für bei einer anderen Krankheit macht, kann das zu Nebenwirkungen führen. Nehme ich die jetzt mit rüber auf meine Seite oder nicht? Das sind ja dann auch sehr individuelle Entscheidungen bei aller Methodik.
Ja, ja, natürlich. Also auch in so einem total vorgegebenen oder methodisch vorgegebenen Vorgehensweise gibt es an ganz vielen Stellen Abwägungsentscheidungen. Man muss immer die Entscheidung treffen. Man muss ja schon ganz am Anfang bei der Fragestellung die Entscheidung treffen, was ist eigentlich meine Zielgruppe, was möchte ich mir anschauen. Aber dann halt ist es nicht immer glasklar, was man auswählt. Und auch bei der methodischen Qualität muss man manchmal sagen, okay, reicht mir das an Beschreibung dessen, was da steht? Reicht mir das aus, um da sozusagen so einen Haken dran zu machen und sagen, ja, das ist erfüllt? Oder sage ich, nee, das reicht mir nicht aus, ich habe da Zweifel, ich habe Bedenken? Und das sind natürlich eine ganze Reihe von Stellen in so einem Bearbeitungsprozess, wo man solche Abwägungsentscheidungen trifft. Also es ist völlig klar, grundsätzlich könnte eine andere Person auch an der einen oder anderen Stelle eine andere Entscheidung treffen. Aber man muss auch sagen, dass die Methodik schon sehr gut vorgegeben ist und dass man schon auch so ein bisschen Vorgaben hat, wie man bestimmte Dinge zum Beispiel bei der methodischen Qualität zu bewerten hat, sodass eigentlich es nicht vorkommen sollte, dass, wenn man jetzt 5 Leuten sozusagen diese Frage gibt, 5 Leute zu einem unterschiedlichen Ergebnis kommen. Dann muss man sagen, dann hat man das nicht ordentlich operationalisiert, dann hat man an irgendeiner Stelle, war man dann zu schwammig sozusagen mit den Vorgaben. Das sollte eigentlich nicht passieren. Aber ja, es sind Abwägungsentscheidungen, und gerade am Ende, wenn man halt so ein Fazit zieht und so diese Nutzenwaagschale und die Schadenswaagschale gegeneinander aufwiegt, das ist ja sicher die größte Abwägungsentscheidung. Und da muss man sagen, es gibt durchaus auch Stimmen, die sagen, dass Gesundheitsinformationen diese abschließende Fazitentscheidung gar nicht treffen sollen, dass das rein bei den PatientInnen liegt. Wir haben das auch vor einigen Jahren mal überlegt, ob wir das vielleicht gar nicht mehr weitermachen, und haben unsere Nutzerinnen und Nutzer gefragt, Und da war es aber so, dass das Ergebnis war, dass das als sehr hilfreich empfunden wurde, dass wir am Ende so ein Fazit ziehen. Was uns aber wichtig ist, ist, dass wir sehr transparent machen, warum wir das gezogen haben, dass wir sehr explizit darstellen, was ist aus unserer Sicht auf dieser positiven Seite, was ist aus unserer Sicht auf dieser negativen Gesundheitseffektseite, sodass es im Grunde möglich ist, auch als Patient, als Patientin für sich da die Entscheidung auch nochmal ein bisschen anders zu treffen, anders zu gewichten.
Das wollte ich gerade sagen. Also das ist ja wichtig am Schluss, wie kann ich als Patient eben diese Bewertung dann einordnen. Ist das dann für mich Gesetz oder sollte ich diese Bewertung nehmen und mit meinen eigenen Überlegungen zu dieser, möglicherweise zu dieser diesem Behandlungsverfahren dann nochmal abgleichen, überdenken?
Das auf jeden Fall. Also unser Ziel ist es ja immer, eine informierte Entscheidung zu ermöglichen. Und wie gesagt, ich glaube, dass was ganz wichtig ist, ist, dass man sich auch wirklich anschaut, wie sind wir zu unserem Fazit gekommen? Was sehen wir an Nutzen? Was sehen wir an Schaden? Ist das wirklich direkte Studienevidenz? Ist das zum Beispiel etwas, was wir aus anderen Indikationen wissen? Und dann kann man seine Abwägungsentscheidung treffen. Man kann das Fazit als Hilfestellung nehmen, wie wir es sozusagen, unsere Abwägungsentscheidung treffen. Aber man kann da eben auch für sich vielleicht anders gewichten.
Jetzt habe ich am Anfang gesagt, hinter jeder einzelnen Bewertung steht immer wieder dieselbe wissenschaftliche Herangehensweise oder Methodik. Die sind wir jetzt Schritt für Schritt durchgegangen. Haben wir einen Schritt vergessen, einen wichtigen?
Was die direkte Bewertung angeht, haben wir, glaube ich, nichts vergessen. Da sind wir wirklich durchgegangen. Was wir aber noch machen, wir versuchen immer, das Ganze auch einzuordnen in Empfehlungen an, die andere geben. Also wie andere sozusagen diese Maßnahme, die wir uns anschauen, einschätzen. Und dazu machen wir immer auch eine Leitlinienrecherche und schauen, gibt es dazu deutsche Leitlinien, gibt es dazu evidenzbasierte internationale Leitlinien. Und versuchen dann eben herauszufinden, welche Empfehlungen, die zu der Fragestellung passen, werden da gegeben, auf welcher Evidenzgrundlage werden dir da Empfehlungen gegeben und gleichen einfach ab, ist das etwas, was in eine ähnliche Richtung geht, wie wir gerade gehen, oder ist das was komplett in eine andere Richtung geht, weil wenn das so wäre, dann müsste man da ja auch nochmal schauen, warum ist das so, müssen wir nochmal an irgendeiner Stelle gucken, haben wir an irgendeiner Stelle vielleicht einen Fehler, haben wir irgendwas nicht bedacht.
Aber letztendlich diese Experten, die eben solche Leitlinien formulieren, die machen das ja wahrscheinlich auch auf Grundlage derselben Studien und Studienergebnisse, die Sie auch gefunden haben bei der Recherche.
Genau, idealerweise schon. Also darum ist unser Fokus, sind schon evidenzbasierte Leitlinien. Wir machen einen kleinen Unterschied, dass wir bei den deutschen Leitlinien alle Leitlinien einbeziehen, auch die Leitlinien, die nicht explizit evidenzbasiert sind, also die möglicherweise auch reine Expertenmeinungen sind, einfach um da auch einzuordnen, wie sind da die Empfehlungen. Aber ja, idealerweise haben wir evidenzbasierte Leitlinien, die haben in etwa die gleiche Evidenzgrundlage. Es hat ja immer was damit zu tun, wann sind die erstellt, wann wurde recherchiert, ist seitdem was Neues gekommen und haben ähnliche Abwägungsentscheidungen getroffen wie wir. Also es ist für uns zum einen sozusagen nochmal so eine Absicherung oder so ein Abgleich. Passt das eigentlich zusammen? Ich glaube, das sind aber auch wichtige Informationen für unsere NutzerInnen, einfach zu sehen, was wird denn zu diesen Maßnahmen in Leitlinien empfohlen.
Der Weg bis zu einer Igel-Bewertung, das ist der Titel heute des Igel-Podcasts, den sind wir abgeschritten heute. Es ist ein langer Weg bis zu einer Igel-Bewertung und ein methodisch eben sehr, sehr festgelegter, wie wir gehört haben. Wir haben heute einen Blick hinter die Kulissen geworfen und gefragt, wie viel Wissenschaft eigentlich hinter jeder einzelnen der mittlerweile 55 Bewertungen im Igel-Monitor steckt. Vielen Dank. Dr. Michaela Eickermann hat uns da durchgeführt durch diesen Weg, Leiterin des Bereichs evidenzbasierte Medizin beim Medizinischen Dienst Bund und Leiterin des Igel-Monitors. Dankeschön.
Danke ebenso.
Alle 55 Bewertungen, die finden Sie natürlich auf unserer Seite igel-monitor.de und da finden Sie auch bei den Hintergrundtexten nochmal in Schriftform, was wir hier heute besprochen haben, also mit welcher Methodik so eine Recherche durchgeführt oder eine Bewertung ermittelt wird. Und da finden Sie natürlich auch die Podcast-Seiten des Igel Podcasts, also alles, was wir bisher gemacht haben zum Anhören mit Hintergrundinformationen. Und dort können Sie uns auch gerne ein Feedback geben zum Podcast oder zu den Bewertungen des Igel-Monitors. Schreiben Sie uns gerne ins Kommentarfeld, was Ihnen gefallen hat und was nicht. Ich bin Andreas Lange. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass Sie dabei waren und bis bald.
Igel-Podcast. Igel-Podcast.